Lassen sich Terroranschläge durch mehr Überwachung, durch Handy abhören und Laptop anzapfen verhindern oder lassen sie sich dadurch zumindest schneller aufklären? Das wollen auch wir zum Thema unserer Sendung heute Abend machen. Wir haben sie genannt Kampf dem islamistischen Terror und wollen die Frage diskutieren, wie weit darf der Staat dabei gehen? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Wir senden live aus Berlin. Und wir haben auch tolle Gäste, denen wir ein ebenso herzliches Willkommen sagen. Bei uns sind die ehemalige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der Londoner Terrorismusforscher Peter Neumann, der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach und die Autorin Juli C. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Neumann, Sie sind Professor für Sicherheitsstudien in London. Sie leben damit also in der bestüberwachten Metropole Europas. Überall hängen da Videokameras an jedem Laternenpfahl, an jedem Haus, ohnehin natürlich an den öffentlichen Plätzen. Insgesamt in Großbritannien sind Millionen Kameras, Zahlen widersprechen sich ein bisschen, aber es sind richtig, richtig viele. Fühlen sich die Briten dadurch sicherer?
Die Briten, das ist überhaupt kein Thema in der öffentlichen Debatte in Großbritannien. Die meisten Briten haben damit kein Problem. Ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich durchschnittlich an einem normalen Tag in London 400 Mal am Tag von einer Videokamera erfasst werde. Man merkt das natürlich auch nicht mehr und es ist im
Sie
Gegenteil.
Sie richten nicht die Kamera, wenn das haben.
Mein Schlips, ja. es ist sogar so, dass jedes Mal, wenn was passiert, dass eigentlich im Prinzip die Forderung nach mehr Kameras noch kommt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt unterschiedliche Befindlichkeiten in jedem Land. Kameras sind in Großbritannien kein Thema, aber seit 10 Jahren wurde versucht, Personalausweise einzuführen, was in Deutschland überhaupt kein Thema ist, aber in Großbritannien ein riesiges Thema, wo man sich unglaublich dagegen gewehrt hat. Also die Befindlichkeiten, das, was als Privatsphäre und was als Überwachung angesehen wird, unterscheidet sich auch von Land zu Land.
Und fühlen die Briten sich sicherer, war die Frage, wissen Sie das?
Ich glaube, an vielen Orten fühlen sich sicherer. Es gibt natürlich auch Studien, die zeigen, dass dadurch Kriminalität woanders hingedrängt wird. Aber es ist schon so, als die Kameras zum Beispiel in der U-Bahn eingeführt wurden, flächendeckend, ist tatsächlich dadurch die Kriminalität in der U-Bahn fast verschwunden. Sie mag woanders hingegangen sein, aber in der U-Bahn passiert momentan nichts. Und da kann man natürlich schon das Argument machen, dass es wichtig ist, dass an bestimmten öffentlichen Orten die Leute sich tatsächlich auch sicher fühlen und auch sicher sind.
Also de facto macht das das Leben in Großbritannien ein bisschen sicherer. Schützt es auch tatsächlich dann besser vor Verbrechen oder auch vor Terroranschlägen?
Ich glaube, bei dem Schutz insgesamt ist die Sicherheit mit den Kameras jetzt speziell vor allem etwas, was zur Aufklärung beiträgt. Also es ist schon so, dass bei vielen Kriminalfällen und auch bei Terrorismusfällen die Polizei zumindest sagt, aber auch einige Studien herausgefunden haben, dass es einfacher wird, natürlich dadurch, dass man Aufnahmen hat. Wir hatten ja in Bonn vor einigen Jahren in Deutschland den Fall, wo eine Bombe platziert wurde am Hauptbahnhof und wo es keine Bilder gab der Verdächtigen und wo man wirklich monatelang gerätselt hat, wer steckte denn überhaupt hinter. Und da habe ich mir gedacht, in Großbritannien wäre das nicht passiert. Die hätten wahrscheinlich 20, 30, 40 Bilder von den Verdächtigen und der Täter wäre bereits gefunden worden.
Wenn es so ist, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, dass durch mehr Überwachung, durch viele, viele Kameras, die alle Plätze im Blick haben, U-Bahn, Bahnhöfe und sonst wie im Blick haben, dass dadurch ein Verbrechen besser aufgeklärt werden kann, heiligt der Zweck dann die Mittel?
Also in einem Rechtsstaat heiligt vom Grundsatz her der Zweck natürlich nicht jedes Mittel. Ich finde, dass in Großbritannien das wirklich überbordend mit den Kameras ist. Natürlich, wenn man sich da ständig bewegt, dann wird man nicht jede Kamera sich morgens ansehen, weil es sind halt zu viele. Aber letztendlich ist es doch etwas, was in meinen Augen weit überdimensioniert ist. Da fand ich schon richtig. Ich bin nicht generell gegen jede Videokamera, um das mal ganz klar zu sagen. Aber das muss dann wirklich an Brennpunkten sein. Wir wissen es ja sehr wohl auch in München zum Beispiel. In bestimmten U-Bahn-Bahnhöfen haben wir einige Kameras, da hat es immer wieder Übergriffe gegeben, auch mit ganz schlimmen Folgen. Also dosiert damit umgehen. Es wird darauf aufmerksam gemacht. Wichtig ist ja, was passiert mit dem, was aufgenommen wird. Mit den Bildern, wann werden die gelöscht? Sitzt da auch jemand, wertet das auch aus? Nicht erst ewige Zeiten später, sondern zeitnah. Also zu meinen, mit Kameras ersetze ich jetzt die Polizei und ich brauche keine Leute mehr, ist ja ein Trugschluss. Das bringt es ja nicht. Aber ich denke, man muss wirklich vorsichtig mit umgehen. Man muss genau abwägen, wo macht man es. Und man darf wirklich nicht zu viel davon erwarten. Und ich glaube, die abschreckende Wirkung, die ist eher, ich habe da jetzt keine Untersuchung, aber ich denke, die ist insgesamt, was man hört, wirklich gering. Und von daher denke ich, muss man wirklich sehr sorgfältig überlegen, wo man dieses Mittel einsetzt. Denn es kann auch sehr wohl dazu führen, dass natürlich dann bei bestimmten Verhaltensweisen von Menschen, das wird dann als auffällig gesehen, da ist aber dann gar nichts dahinter. Manche werden vielleicht stigmatisiert durch ihr Auftreten, durch ihr Äußeres. Das sind alles die Gefährdungen, die man damit verbunden sind. Und deshalb also finde ich London kein gutes Beispiel. Also das denke ich, kann und wird es in Deutschland auf keinen Fall geben.
Herr Bosbach, sorgen mehr Kameras, mehr Video- und Überwachungskameras automatisch für mehr Sicherheit? Oder geben Sie nur den Innen- und Rechtspolitikern ein besseres Gefühl und auch den Sicherheitsbehörden, irgendetwas getan zu haben?
Videoüberwachung, da muss man ja noch differenzieren zwischen der Aufzeichnung und der Beobachtung, kann einen Beitrag für mehr Sicherheit leisten, insbesondere an Gefahrenschwerpunkten. Wir wissen ja aus bitteren Erfahrungen in der Vergangenheit, dass oft dort, wo große Menschenansammlungen sind, zum Beispiel Flughäfen, Bahnhöfe, auch besondere Gefahren lauern. Aber einem zu allem entschlossenen Täter, insbesondere Selbstmordattentäter, werden Sie nicht mit Videoüberwachung von der Tatbegehung abhalten können.
Der freut sich eher, weil dann dieses schlimme Bild in alle Welt verbreitet wird.
Sie kann natürlich helfen, die Videoüberwachung Täter zu identifizieren und aus dem Verkehr zu ziehen. Wir hatten einen Fall, das sind die sogenannten Kofferbombenattentäter gewesen. Der eine hat das berühmte Trikot von Michael Ballack getragen. Den haben wir schnell identifiziert. Sie haben den Fall Bonn angesprochen. Da hatten wir Videoüberwachung. Aber nicht auf dem Bahnhof, sondern, ich darf jetzt keinen Namen nennen, bei einer amerikanischen Schnellimbisskette. Da kann ich nur sagen, wie gut, dass es diese amerikanische Bulettenbraterei gibt. Denn die hatten eine Videoaufzeichnung und der Prozess findet ja zurzeit statt. Wie eng wir das in Deutschland sehen, und für mich ist England, London kein Vorbild. Ich wünsche mir so etwas für Deutschland nicht. Kann ich in einem ganz praktischen Beispiel schildern. Es gab in letzter Zeit, in diesem Jahr, 5 Brandanschläge auf den Deutschen Bundestag. Einmal auf das Reichstagsgebäude selber, 4-mal auf das Paul-Löbe-Haus, in dem sich auch mein Büro befindet. Dann haben wir natürlich gefragt, was macht denn die Tataufklärung? Wir haben doch Videoüberwachung am Reichstag. Und da wurde uns gesagt, ja, ja, das stimmt. Aber wir dürfen ja nicht den öffentlichen Raum aufnehmen aus Datenschutzgründen. Deswegen haben wir nur die Außenhaut des Gebäudes und den schmalen Streifen des Grundstücks. Das heißt, auf der Videoaufzeichnung kann man den Wurf sehen, aber nicht den Werfer. Das heißt,
Finden Sie es falsch? Nein, ich finde
es richtig, dass wir nur an klassischen Gefahrenschwerpunkten, dort wo Videoaufzeichnung tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen kann, Videoaufzeichnung haben. Übrigens nie geheim, sondern die Menschen müssen sich sicher sein, ob ein bestimmter Ort überwacht wird und wenn ja, wie. Das weiß doch heute, wenn man in eine Bank geht, Sparkasse, Tiefgarage, da rechnet man ja schon mit Videoüberwachung. Aber wir nehmen es in Deutschland sehr, sehr ernst. Wir setzen diese Art der Überwachung ganz gezielt ein und wir achten auch darauf, dass die rechtlichen Regelungen strikt eingehalten werden. Aber manchmal erschwert es auch die Identifikation von Tätern. Das stimmt.
Haben Sie ein ähnlich gutes Gefühl, Frau C., dass in Deutschland sehr sorgsam darauf geachtet wird, dass nicht überbordend überwacht wird? Denn Sie sehen, in einer großflächigen Überwachung, so habe ich verstanden, das Ende der Unschuldsvermutung. Wir hören aber gerade, dass damit manchmal Schuldige sehr wohl gefasst werden können.
Ich bin halt nicht so sicher, und das ergibt sich eigentlich aus den Beiträgen, die jetzt gefallen sind, in der Summe schon von selber, ob es tatsächlich was bringt. Denn wenn Herr Bosbach sagt, man hängt eine Kamera auf an einem Brennpunkt, dann muss aber auch ein Schild stehen, hier wird Video überwacht. Welcher Täter, der tatsächlich geheim bleiben will, ist jetzt so blöd und läuft unter dieser Videokamera vorbei mit der Kofferbombe in der Hand? Also wir müssen ja immer schauen, was ist denn der Zweck? Wir wissen, präventiv bringt es nicht. Es sichert uns nicht vor Anschlägen. Kriminalität wird höchstens aus dem Gesichtsfeld der Kamera an die Ränder gedrängt. Das heißt, wir haben eine Verschärfung des Problems, dass Innenstädte, Bahnhofsvorplätze, das wird klinisch sauber gehalten. Da will man keine Junkies, Obdachlosen, keine Taschendiebe. die rutschen dann 500 Meter weiter nach links. Die Kriminalitätsstatistik zeigt, es bringt nichts in Deutschland. Es gibt eine Menge Studien zu Aufklärungsraten. Das Letzte, was ich aus England gehört habe, war, dass das maximal bei 3% Verbesserung der Aufklärungsraten liegen soll, was die CCTV tatsächlich bringt. Und dann muss man eben einfach eine Abwägung machen.
Ist das so wenig, Herr
Norman? Ja, aber
also
man muss
Scotland Yard sagt sogar, es bringt gar nichts. Also die sagen, es ist ein Totalausfall.
Die beiden Kofferbombenattentäter waren, um es in ihrer Sprache zu sagen, so blöd.
Ja, die wurden aber eben identifiziert aufgrund von Tipps des libyschen Geheimdienstes.
Nein.
Und die Bilder, die wir gesehen haben, die gingen ja auch durch die Medien. Da konnte man ungefähr sagen, das ist nicht Frau Merkel und auch nicht mein Mann. Aber wer das genau ist auf dem Videobild, war eine schwammige Angelegenheit. Also da ist diese Videoaufnahme, die gemacht wird an einem Hauptbahnhof, vielleicht ein kleines Element im Rahmen eines groß angelegten Ermittlungsprozesses. Aber jetzt zu sagen, die Videoaufzeichnung hat zur Erfassung der Täter geführt, wäre vorsichtig gesagt eine Übertreibung.
Ist die Aufklärungsrate so gering? Die Zahl, die Sie genannt haben, die kannte ich aus einem Beitrag von oder einem Artikel von 2010, liegt eine Weile zurück, dass jemand
ich
von Scotland hier.
Zahl muss ich zugeben.
Und?
Also es gibt unterschiedliche Untersuchungen.
Ja.
Und es ist durchaus so, dass selbst wenn sich das nur um 3% erhöht, dass das durchaus die 3% sind, die der Bevölkerung dann das Sicherheitsgefühl an einem bestimmten Ort geben. Und darum geht es ja. Es bestreitet ja keiner, dass dadurch keine Kriminalität gelöst oder verhindert wird. Aber es ist schon wichtig, meiner Meinung nach, und ich bin überhaupt keiner, der, bloß weil ich in London wohne, das jetzt toll finde, aber es ist schon wichtig, dass an bestimmten öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel dem U-Bahn-System, die Bevölkerung das Gefühl hat, dass Sicherheit herrscht. Und wenn Sie irgendeinen Londoner fragen, werden die sagen, dass das Kamerasystem absolut dazu beiträgt.
Ja, aber das ist ein Irrtum. Also ich muss da wirklich einhaken, auch wenn wir, glaube ich, nicht jetzt nur über Videokameras reden sollten, weil sonst verkürzen wir. Genau, also aber noch zu diesem Punkt mit dem Sicherheitsgefühl, das erweitert das Thema jetzt vielleicht auch. Der Grund, warum Leute sich überhaupt sicherer fühlen durch Kameras, liegt ja nicht daran, dass die Kamera an sich das ausstrahlt, sondern die wird der Öffentlichkeit präsentiert als ein Allheilmittel gegen alle Arten von Bedrohung. Was wirklich das Sicherheitsgefühl erhöhen würde, wäre, wenn wir gegenüber speziellen Bedrohungen, dazu gehört vor allem der islamistische Terrorismus, eine selbstbewusste Haltung finden würden, die den Leuten klar macht, es gibt Risiken, natürlich kann was passieren, wir strengen uns an, das zu verhindern, es gibt keine hundertprozentige Gewissheit, aber vor allem stehen wir zu unserem Rechtsstaat, zu unserem System, zu dem, was wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, unter großen Schmerzen. Wir beugen uns nicht dem Terrorismus, in keiner Weise, auch nicht dadurch, dass wir dem Staat mehr Kompetenzen verleihen. Diese Haltung, wenn die flächendeckend von Politikern an den Tag gelegt würde, das würde Sicherheit geben. Denn dann würden wir wissen, was unsere Prinzipien sind, wozu wir stehen. Lebensrisiko gibt es überall. Jeder weiß, ein Auto zu besteigen ist unendlich viele tausendmal gefährlicher vom Risiko her als die Wahrscheinlichkeit, bei einem Terroranschlag zu sterben. Überhaupt zu duschen, ja, einen Pilz zu essen, bei Gewitter rauszugehen, all das ist als Todesursache sehr, sehr viel wahrscheinlicher.
Also das ist ja nun auch etwas, was ich häufig höre. Natürlich stimmt das alles.
Ja.
Ja, Verkehrsunfälle, Krebs, all das sind
Grippe
sind häufige Todesursachen. Es geht beim Terrorismus nicht allein darum, dass Menschen ums Leben kommen. Natürlich ist das erste oder die erste Konsequenz von Terrorismus. Terrorismus hat vor allem das Ziel zu terrorisieren.
Den Staat
und die Gefahr,
an sich.
Ja, den Staat und die Gesellschaft. Und die Gefahr, die wir momentan haben mit dem islamistischen Terrorismus, ist eben nicht nur, dass dabei möglicherweise Menschen ums Leben kommen, was schlimm genug ist, aber dass dadurch eine Polarisierung in unserer Gesellschaft stattfindet.
Genau.
Eine bereits volatile Gesellschaft. Dass zum Beispiel auf der extremen Rechten aus diesen Anschlägen Kapital geschlagen wird, dass sich die Extreme gegenseitig hochschaukeln. Und deswegen sage ich, man kann das nicht unbedingt mit Unfällen in der Badewanne vergleichen, denn die haben keine politischen und strategischen Konsequenzen.
Da haben Sie natürlich recht.
Absolut.
Und aber in der Ansprache der Bevölkerung, also wenn wir jetzt fragen, wie machen wir Politik, dann muss man schon sagen, Angst dient häufig auch dazu, um bestimmte politische Maßnahmen zu befördern. Dann wird den Leuten quasi durch das Ausmalen von Szenarien eingeredet, es sei heutzutage gefährlich, in ein Flugzeug zu steigen. Und wenn da am Check-in irgendwelche Leute mit Turban und Bart stehen, ja, dann werden die Leute schon nervös. Also dieses Angstgefühl, was da herrscht, ist ein anderes als beim Besteigen einer Duschkabine. Ja. Und das liegt eben sehr wohl an der Art, wie das kommuniziert wird. Und ich würde deswegen dafür plädieren, wenn wir den Staat und die Gesellschaft schützen wollen, brauchen wir eine Rhetorik, die dem Individuum klar macht, das ist kein Problem für uns, ohne was zu verharmlosen.
Mehr Selbstbewusstsein ist ein Aspekt, den wir jetzt gehört haben, mit dem man Terrorismus begegnen könnte. Die Idee und das Argument von Juli C. Ich möchte noch mal ein bisschen bleiben bei dem, was, glaube ich, doch Menschen auch in der Tat ängstigt, dass sie Opfer eines Terroranschlags werden könnte. Denn es gab so viele Beispiele, wo man sich dann immer fragt, wenn ich an der Stelle gewesen wäre, was wäre gewesen? Deshalb gestatten Sie mir kurz beizubleiben bei dem Punkt, bei dem ich war, auch ob Überwachung, was der vor uns laufende Film ja in Extenso auch thematisiert hat, ob Überwachung dabei helfen kann, Terroranschläge zu verhindern. Wir haben eben schon mal über Aufklärung, jetzt aber, was setzt man entgegen? Selbstbewusstsein, vielleicht auch Überwachung. Kann das Terroranschläge verhindern?
In einigen Fällen schon. Und wir können uns jetzt um Prozentzahlen streiten. Aber wenn Sie sich mal anschauen, wenn ein Terroranschlag passiert, dann hat die Polizei im Prinzip zwei Ziele. Das erste ist, die Leute zu stoppen, die für den Terroranschlag verantwortlich waren. Nicht nur die, die ihn ausgeführt haben, sondern auch die, die dahinter gesteckt haben. Das zweite Ziel ist natürlich, unbedingt sofort herauszufinden, war das ein Einzeltäter oder steckt hier möglicherweise mehr dahinter? Gibt es ein Netzwerk? Sind möglicherweise andere Anschläge geplant? Und hier ist es schon nützlich, wenn man dann bei dem Täter zum Beispiel, sobald man seine Identität hat, die Kommunikationsdaten herausfinden kann zum Beispiel, mit wem hat er telefoniert, welche Freunde hat er, mit welchen Leuten hat er sich getroffen. Denn diese Netzwerke sind oft die Leute, so arbeitet die Polizei, man verfolgt Kommunikation, man verfolgt Kennverhältnisse und findet dadurch andere Leute heraus. Das heißt, diese Art von Information kann absolut wichtig sein und sie muss sehr schnell gefunden werden, um eben dieses Netzwerk zu etablieren.
Ist das nicht der Punkt, wo jetzt, selbe Frage von eben, dann doch der Zweck die Mittel heiligt?
Also ich glaube nicht, dass in einem Rechtsstaat, jedenfalls so wie er verfasst worden ist in Deutschland nach 1949, mit ganz klaren Grundsätzen, die dann ja auch über die ganzen Jahrzehnte vom Bundesverfassungsgericht, was Kernbereich privater Lebensgestaltung, was informationelle Selbstbestimmung, was aber auch das sogenannte Computergrundrecht, andere Dinge angeht, also die Vertraulichkeit der Kommunikation, auch bei informationstechnischen Systemen, also ganz einfach, wenn man eben digital und im Internet unterwegs sind, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt nicht, dass gar nichts geht, aber das heißt sehr wohl, immer auch genau an diesen Werten messen und nicht eine Herangehensweise zu haben, was hätte ich denn gerne, weil das kennen wir ja aus Debatten. Ich kann mich nur erinnern an Diskussionen mit Herrn Kanter Anfang der 90er Jahre, als er Innenminister war. Der sagte immer, man hat einen Instrumentenkasten als Sicherheitspolitiker. Da fehlt was, weil es gibt neue technische Entwicklung und da muss alles rein, was es nur gibt. Dann kann man sagen, wir haben alles getan. Das ist nicht der Rechtsstaat. Und deshalb ist wirklich die Frage die, was heißt das denn im Vorfeld, wenn wir über Prävention sprechen? Heißt ja im Vorfeld Informationen gewinnen. Zu einem Zeitpunkt, wo kein Anschlag passiert ist, wo also nicht um Aufklärung geht, sondern wo man versucht, was zu verhindern. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig auch zu sehen, wer darf da was machen. Es ist einmal die Polizei, die eigentlich nicht die klassische Kraft ist, jetzt rein für Prävention. Wir haben das BKA, ist mit mehr Kompetenzen ausgestattet worden. Es gibt Verwischungen, aber wir sind eigentlich dann im Bereich der Geheimdienste. Was dürfen Geheimdienste tun in einem Staat? Die haben da bestimmte Befugnisse, das muss auch auf Grundlagen gestellt werden. Und da sind wir in einem echten Dilemma jetzt, weil das Vertrauen in Geheimdienste, denke ich, gerade jetzt seit längerer Zeit, ging los Juni 2013 mit den Snowden-Enthüllungen, doch sehr beschädigt ist, um es vorsichtig auszudrücken. Nicht nur in amerikanische Geheimdienste, sondern auch in Europa und NSU, Verfassungsschutz. Also wir haben hier auch wirklich ein Vertrauensproblem. Das gehört in Rechtsstaat dazu, dass ich darauf vertrauen kann, dass sich Institutionen, die gerade auch eine Aufgabe von Prävention, von Gefahrenmeldung übernehmen müssen, dass ich darauf vertrauen kann, dass sie sich auch an Rechtsstaat halten. Und nicht, das war ja auch der Film, dass da man eben Befugnisse hat. Und dann die Antwort ist, jetzt missbrauche ich die mal und gehe drüber hinweg, weil ich meine, das bringt mir in dem Moment etwas.
Das Beispiel von Herrn Neumann aber noch mal aufgegriffen, Frau Leutheiser-Schnarrenberger. Würden Sie da sagen, okay, das ist in Ordnung, es ist eine Tat verübt worden, ein Attentat verübt worden, sagen wir, wie Anfang des Jahres auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Sehr schnell hat man über die Bilder herausfinden können, wer möglicherweise in Kontakt mit diesen stand und verspricht sich doch dann davon, dass man Nachfolgetaten verhindern kann. Ist das nicht sehr angemessen und schützt uns?
Dafür gibt es ja gerade auch in Deutschland, Frankreich hat noch mal eine andere weitergehende Rechtslage als wir, aber dafür gibt es ganz klar natürlich die Telefonüberwachung, die auch intensiv ja angewandt wird, die auch in der Strafprozessordnung oder bei der Polizei, in den Polizeigesetzen verankert ist.
Das finden Sie in Ordnung?
Ich finde, wenn man konkreten Verdacht hat, wenn es klar geregelt ist mit einer Richteranordnung, bin ich der Meinung, ja, dann kann man auch Telefone konkret gezielt abhören. Wogegen ich bin, und das ist ja auch bei dem Thema Kommunikationserkenntnisse gewinnen, ist das, was am Freitag im Bundestag jetzt zum wiederholten Mal verabschiedet werden soll. Nämlich jetzt mit Höchstspeicherfristen, verharmlosend genannt eben, diese sogenannte anlasslose Vorratsdatenspeicherung, die natürlich hier und da auch mal eine Erkenntnis gewinnen, bringen kann, die aber insgesamt nun ja wirklich etwas ist, was jetzt 6 Jahre lang Gerichte beschäftigt hat und ein klassisches Beispiel dafür ist, dass da eben in meinen Augen zu Recht gesagt wird, das geht derartig tief hinein in die das, was mit Kommunikation der Menschen untereinander passiert. Es wird ja von 80 Millionen Menschen in Deutschland dann alle Kommunikationsdaten gespeichert, nicht die Inhalte wohlgemerkt, aber die technischen Daten, um dann später darauf zuzugreifen. Und da bin ich der Meinung, das geht zu weit. Da bin ich der Auffassung, das ist jetzt falsch, nachdem viele Gerichte gesagt haben, so nicht, EuGH weitergehender als das Verfassungsgericht, dass man jetzt wieder meint, auch vielleicht, weil man meint, damit kann man die Bürger beruhigen und das wird mehr Sicherheit bringen, jetzt wieder mit diesem Instrument zu kommen. Also da denke ich, wenn man nach Grenzen sucht, da ist zum Beispiel ein Punkt, wo in meinen Augen eine richtige Grenze zu setzen ist.
Will ich mir
ist.
Gleich noch genauer anschauen mit Ihnen gemeinsam, das, was dann am Freitag zur Abstimmung steht, nämlich dass die so und so vielte Neuauflage des ehemals sogenannten Vorratsdatenspeichergesetz. Einen Punkt will ich aber nicht vergessen, der angesprochen wurde. Ist es eine bloße Behauptung, die sich Innen- und Rechtspolitiker, etwa wie Sie es einer sind, gerne zunutze machen, dass sie sagen, nein, nein, wir müssen alle Möglichkeiten haben. Wir müssen auch die Sicherheitsgesetze im Nachgang zum 11. September 2001 immer weiter verschärfen, und zwar mit jedem neuen Terroranschlag, um eine Sammelwut sondergleichen rechtfertigen zu können?
Ja, fangen wir mal vorne an. Jede Maßnahme, die der Gesetzgeber sich überlegt, um Deutschland ein bisschen sicherer zu machen, zur Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten, muss erforderlich sein, muss geeignet sein, muss verhältnismäßig sein und selbstverständlich verfassungsgemäß. Mit gesundem Selbstbewusstsein alleine werden wir den Terrorismus nicht bekämpfen können. Wir haben in Deutschland auch in den letzten 15 Jahren viel Glück gehabt. Über 10 Anschläge sind in Deutschland vereitelt worden durch Fahndungserfolg der Täter oder sie sind fehlgeschlagen, Gott sei Dank, wegen Ungeschicks der Täter bei der Tatausführung. Die Sauerlandgruppe hat eine Tat geplant, so geht es aus den Gerichtsakten hervor, mit der Wirkung oder der Bedeutung der Anschläge vom 11. September. Dr. Ottmar Breitling war der Vorsitzende Richter des zuständigen Senates. Er hat bei der Herbsttagung im Bundeskriminalamt gesagt, nur dadurch, dass wir das gesamte Instrumentarium, was uns die Strafprozessordnung und die Polizeigesetze geben, eingesetzt haben, ist es uns gelungen, die Täter von der Tat abzuhalten. Zum Beispiel mit akustischer Wohnraumüberwachung. Das war ein wichtiges Mittel zur Aufklärung der Tatplanung und zur Überführung der Täter. Jetzt kann man sagen, das Recht alleine macht es nicht. Richtig. Über 400 Polizisten, Einsatzkräfte, Bundespolizei und der Landeskriminalämter waren über Monate im Einsatz, um diese Gruppe, die Sauerlandgruppe, an der Tatbegehung zu hindern. Und bei der Überwältigung hat einer der vier, die mittlerweile zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, sogar einem Polizisten die Waffe entwendet und hat versucht, ihn zu entschießen. Das geht nicht mit Selbstbewusstsein, sondern das geht nur, dass wir die Mittel einsetzen, die wir brauchen, um die Bevölkerung vor dem Terror zu schützen. Und das hat mit Polizei und Überwachungsstaat überhaupt nichts zu tun.
Machen wir doch noch mal die Sauerlandgruppe. Etwas mehr Vertrauen haben, denen
wir unsere Sicherheit anvertrauen. Ich nehme mal nur ein Beispiel, akustische Wohnraumüberwachung, die hoch umstritten war. Wir hatten im vergangenen Jahr...
Herr Bosser, ich würde gerne bei der Sauerlandgruppe kurz bleiben, damit wir alle mitkommen. Ja, Sie sind da total knietief drin. Ja. Gucken wir es uns kurz an. Wie ging der Fall und was können wir daraus lernen?
Verdächtiger E-Mail-Verkehr zwischen Pakistan und Deutschland. Die Hinweise kommen von der NSA. Im Visier der US-Geheimdienstler eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle, die sogenannte Sauerlandgruppe. Über Monate überwachen deutsche Sicherheitsbehörden die Verdächtigen in enger Zusammenarbeit mit der CIA. Hunderte Beamte sind im Einsatz, hören Telefone ab, verwanzen Wohnungen und Autos. Die von der Gruppe beschaffte Sprengstoffmischung, unter anderem mehr als 500 Kilogramm Wasserstoffperoxid, wird von Ermittlern heimlich durch eine harmlose Flüssigkeit ersetzt. Im Herbst 2007 der Zugriff. Drei Festnahmen, ein Türke und zwei deutsche Konvertiten. Die Sicherheitsbehörden sind überzeugt, hier konnte ein Terroranschlag auf deutschem Boden verhindert werden.
Frau C. zeigt dann das Beispiel der Sauerlandgruppe doch, dass mehr Überwachung mehr Sicherheit bringt?
Ich muss einmal noch kurz auf das eingehen, was Herr Busbach zuvor gesagt hat, um was richtig zu stellen. Er hat mich jetzt gerade so angeguckt und mir so ein bisschen belehrend erklärt, dass man ja sozusagen Polizeiarbeit machen muss, um Terror zu bekämpfen. Weder Frau Leutheusser-Schnarrenberger noch ich sagen, wir brauchen keine Polizei, keine Geheimdienstarbeit oder keine Kompetenzen für den Staat. Das ist totaler Blödsinn. Also natürlich wissen wir alle, wie viel wir den Behörden zu verdanken haben, warum unser Sicherheitssystem super funktioniert. Wir zwei und noch ein paar andere Kritiker der Überwachungsstaatsgefahr sagen, wir brauchen nicht noch mehr davon, sondern das, was wir haben, funktioniert. Und wenn wir was verbessern wollen, dann gebt bitte den Behörden genügend Geld, Personal, Technik, Schulung, damit die ihren Job anständig machen können. Und macht nicht eine Gesetzesvorlage nach der anderen, was nichts kostet, was am Ende, wenn es überhaupt evaluiert wird, häufig auch nichts gebracht hat. Wo dann das Bundesverfassungsgericht beschäftigt wird, um den Kram zu korrigieren und wieder aufzuheben. Schlampige Gesetzgebungsarbeit ist das oft. Während die wahren Bedürfnisse eigentlich mehr in der Praxis liegen und nicht so sehr in der legislativen Theorie. Das ist sozusagen der Ansatz von Leuten, die sich Datenschützer nennen. Was die Sauerlandgruppe betrifft, was wir gerade gesehen haben, wunderbar, dass das geklappt hat mit der Veränderung dieses Anschlages. Man muss aber auch wissen, diese Gruppe war von Anfang an von V-Leuten durchsetzt. Einer der wichtigsten Akteure war ein Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes. Es gab Tipps aus Libyen, aus Pakistan. Es war nicht die NSA, sondern die CIA, die damals die Tipps an die deutschen Behörden gegeben hat.
Die NSA Gruppe war nicht mit bei?
Also der Tipp kam von der CIA.
Vom Auslandsnachrichten.
War, also ist ja auch nicht so wichtig, also ist wichtig, aber wollen wir jetzt nicht drum streiten. Diese Gruppe wurde monatelang von den Behörden auf eine Art und Weise überwacht und verfolgt, dass es schon wirklich fast was Lustiges hat. Also dass dieser Anschlag nicht stattfinden würde, das war klar Monate bevor der überhaupt an die Öffentlichkeit kam. Ja, also da wurde tatsächlich mit 400 Leuten eine kleine Ferienwohnung observiert, wo diese Leute drin saßen.
Nein,
und ihre
400 Leute eine Ferienwohnung observiert.
Ich übertreibe, Sie haben die 400 Leute genannt,
die
angesetzt waren auf diese Gruppe.
Aber doch nicht in Obermetenbach im Ferienhaus mit 400 Polizisten.
Aber was wir einfach feststellen müssen, ist, dass dieser Fall medial so ausgeschlachtet wurde, ist klar, weil er einfach einer bestimmten Argumentation hilft. Aber wenn wir ihn uns genau ansehen, wie das ablief, was die tatsächlichen Gründe waren für die Verhinderung des Anschlags, ziehen wir die Lehre daraus.
Dass ausländische Geheimdienste helfen.
Gut, ausländische Geheimdienste helfen tatsächlich. Es ist wichtig, dass wir Kooperationen haben.
Die hätten sich mit Händen und Füßen gegengewehrt.
Also es ist so komisch, dass immer, wenn man sagt, bitte haltet euch an die Verfassung, der Eindruck entsteht, man hätte was gegen Geheimdienste. Das ist doch nicht der Punkt. Also Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat es ja noch mal gesagt, in einem Rechtsstaat muss sich der Geheimdienst an die Regeln halten. Wir sind dagegen, dass Geheimdienste Gesetze brechen. aber nicht dagegen, dass die arbeiten. Und natürlich müssen die Informationen austauschen. Also im Zeitalter der Globalisierung kann man doch nicht sagen, wir machen hier nur Vorgarten mit dem BND. Ja? Also natürlich muss es diese Kooperation geben. Und das sind ja auch die Sachen, die uns geholfen haben in den letzten Jahren. Immer waren Tipps von ausländischen Geheimdiensten nicht irgendwelche Vorratsdaten gespeicherten Telekommunikationsbeziehungen, sondern konkrete Tipps von Leuten, die sagen, guckt euch den mal an. Da haben wir ein schlechtes Gefühl. Das hat geholfen. Das ist klassische Geheimdienstarbeit, wie es sie seit Hunderten von Jahren gibt und wie sie leider unerlässlich ist. Ganz klar.
Ich will den Punkt nicht verlieren, den wir jetzt verschiedentlich schon angetippt haben, nämlich, dass Sicherheitsgesetze verabschiedet werden, die übers Ziel hinausschießen und gar schlampig gearbeitet sind. Deshalb will ich kommen auf den Punkt, den Sie eben hatten, das BKA-Gesetz. Denn was ja weiß Gott nicht jedem klar ist, ist, dass auch in Deutschland möglich ist und auch dem Bundeskriminalamt möglich gemacht worden ist, Wohnungen von Privatpersonen auszuspähen. Und zwar auch ohne, dass man...
Auch mit Video.
Mit Video auszuspähen, genau, nicht nur mit Ton, also optisch und akustisch auszuspähen. Wenn man nur annimmt, derjenige würde womöglich eine Straftat begehen wollen. Das ist das sogenannte BKA-Gesetz.
Nein, Entschuldigung, das, Frau Favel, das stimmt.
Ende 2008, das BKA-Gesetz wird novelliert. Kernidee, die Bundesbehörde soll künftig zur Terrorabwehr auch präventiv tätig werden und nicht erst nach einer Tat. Bei Verdacht darf das BKA nun mit richterlicher Erlaubnis Wohnungen mit Kameras und Mikrofonen überwachen und mithilfe sogenannter Bundestrojaner Computerfestplatten heimlich auslesen. Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit, ob das Gesetz mit dem Grundgesetz in Einklang steht. Kritiker beklagen unter anderem, dass das Abhören von vertraulichen Gesprächen, etwa mit Ärzten oder Anwälten, ein massiver Eingriff in die Privatsphäre sei und somit individuelle Freiheitsrechte verletzt würden.
Was war falsch?
Nicht zur Abwehr von Straftaten, sondern das BKA-Gesetz gibt dem BKA die Präventivbefugnisse, die Polizei in anderen Bundesländern hat, ausdrücklich, aber auch ausschließlich zur Abwehr terroristischer Gefahren und nicht, wenn irgendeine Straftat geplant werden soll.
Aber sehr für gut. Die Zwecke ist im BKA-Gesetz, was jetzt ja beim Bundesverfassungsgericht überprüft wird, ist natürlich die ganze Liste von Eingriffsinstrumenten enthalten. Auch eben die Videoüberwachung, das hat man ja in dem Film heute vorhin unter Radar gesehen, was das bedeutet, dass man keinen Schritt in seiner Wohnung tun kann.
Nein, Frau Leuthaus, Entschuldigung, das ist jetzt nicht richtig.
Doch.
Nein,
doch.
Denn in dem Film, das ist interessant, Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Ja. In dem Film war der Anschlag...
Super, dass das Juristen untereinander
in
sagen.
In dem Film war der Anschlag...
Wir sitzen ja nur Juristen außer einem Film.
Entschuldigung. In dem Film war der Anschlag bereits erfolgt. Also gilt die Strafprozessordnung. In der Strafprozessordnung ist nur die von Ihnen so heftig bekämpfte akustische Wohnraumüberwachung erlaubt. Die optische Wohnraumüberwachung ist erlaubt nur zur Abwehr einer terroristischen Gefahr.
Die
ist nicht in der Strafprozessordnung erhalten, weil zur Abwehr von einer drohenden Gefahr die Eingriffstiefe etwas größer ist als zur Aufklärung einer bereits erfolgten Tat. Denn man möchte natürlich, dass es gar keine Opfer gibt. Das ist für uns noch wichtiger als hinterher die Überführung des Täters.
Aber daran will ich beibleiben. Ja. Finden Sie es denn richtig und ist das noch angemessen, überhaupt auch verfassungskonform, denn nicht umsonst sitzt ja das Bundesverfassungsgericht da rüber und denkt nach. Ist es verfassungskonform, ein Gesetz einzuführen, das darlegt, dass man den Bürgern so sehr misstraut, dass man auch präventiv in die Wohnung gucken will?
Zunächst einmal brauchen Sie Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass eine schwere Straftat geplant ist. Das war der Fall der Sauerlandgruppe mit dem gekauften Wasserstoffperoxid, mit dem Ausbaldowern von möglichen Tatorten in Kaiserslautern, in Ramstein, in Düsseldorf, in Köln und in Leverkusen. Da hatte man konkrete Anhaltspunkte. Jetzt ist es ein Unterschied, ob man eine Tat aufklärt, den Täter überführt oder ob man die Tatverdächtigen davon abhalten will, die Tat zu begehen. Und dafür, das stimmt, nutzt das Bundeskriminalamt die technischen Möglichkeiten, die es gibt, zur Abwehr schwerster Gefahren. Für alle anderen Delikte ist es ohnehin nicht zulässig. Und ich habe gerade die Zahl genannt, da sind wir noch ein bisschen vom Überwachungsstaat entfernt. Wir haben in Deutschland 40 Millionen Haushalte. Es hat im letzten Jahr 6 akustische Wohnraumüberwachungen gegeben. Eine im Bereich des Generalbundesanwaltes, 5 im Bereich der Landeskriminalämter. Das heißt, die Polizei mit den neuen Eingriffsbefugnissen geht sie auch zurückhaltend um. Jetzt kann Frau Leutheusser-Schnarrenberger sagen, gut, dass wir hartnäckig waren. Wir waren beim Bundesverfassungsgericht.
Ist gut, dass Sie schon die Texte der anderen singen.
Nein, das hat sie mir gerade schon zugeraunt. Ach so. Wir hatten in den ersten 3 Jahren davor 81 Maßnahmen, macht 27 pro Jahr, bevor die Entscheidung kam. Und es ist immer nur Ultima Ratio. Das heißt, die Polizei muss darlegen, dass ohne diese Maßnahmen eine Aufklärung überhaupt nicht möglich ist. Und die Maßnahme muss zudem noch von einem Richter genehmigt werden.
Da muss man natürlich die Praxis kennen, wie solche richterlichen Genehmigungen zustande kommen.
Es zeigt doch aber eines, weil Sie gerade gesagt haben, ich habe ihn zugeraunt, es wäre anders, wenn man nicht dagegen geklagt hätte. Und das ist, glaube ich, ein ganz genereller Aspekt. Was in meinen Augen wirklich sehr kritisch zu sehen ist, ist, dass wirklich eher eine Tendenz ist, in Teilen der Politik zu sagen, wir brauchen wirklich mit Blick auf auch Gefährdungen. Es ist die organisierte Kriminalität, die war es in den 90er Jahren immer. Jetzt ist natürlich viel mehr der Blick auf den Terrorismus, unterschiedliche Formen von Terrorismus. Das aber immer eigentlich der Standard ist, man braucht mehr Eingriffsbefugnisse, man muss mehr verschärfen. Man testet dann doch auch vielleicht mal ganz gerne aus, was geht denn noch mit der Verfassung, was geht nicht. Und es hat auch im Zeitraum von 2002 bis 2013 15 Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gegeben, die Bund- oder Landesgesetze, also präventive Telefonüberwachung im Bereich von Rastafano, immer wieder korrigiert hat und der Politik gesagt hat, nicht alles ist unzulässig, aber die Anforderungen sind zu schwach. Also wenn es nicht wirklich ein dringender Verdacht ist, also nicht zu weit gefasst, dass auch wirklich im Umfeld von Personen, die keinen Bezug haben, die vielleicht aus Versehen zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren, mit einmal im Fokus von Ermittlungen sind. Und das ist dann natürlich massiv beeinträchtigend. Und dass da letztendlich, und das war immer meine Position und mein Einsatz, weil ich natürlich für das, was der Rechtsstaat auch, sage ich mal, zulässt, natürlich auch dafür bin, dass wir da tatkräftige und effektiv handelnde Institutionen haben. Aber dass doch eine Tendenz in der Politik ist, eher drüber rauszugehen. Und das war der Grund, als letzter Satz, weshalb ich wirklich in der letzten Legislaturperiode zusammen mit dem Innenminister dann endlich mal eine Kommission hatte, die mal insgesamt in den Blick nimmt, wie hat sich denn entwickelt die ganze Gesetzgebung, mal hinterfragt, auch mal Vorschläge macht, wo braucht man Kompetenz, wo braucht man keine, wo kann man zurückführen, also mal grundsätzlich heranzugehen. Und ich vermisse, dass dieser Bericht von dieser Regierungskommission mit vielen Vorschlägen, dass der jetzt in dieser Legislaturperiode, ist natürlich kein richtiger Anwalt dafür da, der es auch vertritt, leider gar nicht beachtet wird, sondern liegt in der Schublade. Also ich nehme an, Sie machen jetzt die Evaluierung, wie sie nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz ja zum Januar 2016 vorliegen müssen. Viele andere Dinge mehr. Aber dass man mal ein bisschen die Gesamtbetrachtung vornimmt, wie verhält sich Politik und warum testet sie in vielen Fällen einfach immer das Verfassungsgericht die Verfassung aus, nach dem Motto, wir haben ja das Gericht, das kann ja schon korrigieren. Ja.
Herr Neumann.
Also ich bin natürlich kein Jurist, aber ich finde es immer komisch, dass wir immer über bestimmte Instrumente reden. Meiner Meinung nach ist viel wichtiger als das bestimmte Instrument oder die bestimmten Maßnahmen der Prozess, der sich um dieses Instrument rankt. Das heißt, gibt es eine unabhängige Instanz, die diese Maßnahme entscheiden kann? Gibt es eine Kontrolle durch Richter, durch das Parlament, durch die Öffentlichkeit? Welche Maßnahmen sind hier vorgesehen in Bezug auf Transparenz? Wie viel wissen wir darüber zum Beispiel, wie oft diese Maßnahmen eingesetzt werden? Inwiefern müssen
Ziehen
sich...
Ziehen Sie in Zweifel, dass es so wenige Fälle sind?
Nein, überhaupt nicht. Bosbach, aber ich finde es wichtig, und da muss ich auch den Sicherheitsbehörden einen Vorwurf machen, dass sie häufig nicht effektiv genug kommunizieren. In einer Welt, in der, wie Frau Leutheusser-Schnarrenberger sagt, die Leute den Geheimdiensten zum Beispiel sehr misstrauisch gegenüber sind, ist es absolut notwendig, dass Sicherheitsbehörden sich mehr an die Öffentlichkeit wenden und zum Beispiel erklären, dass diese Maßnahmen nur sehr selten eingesetzt werden. Denn häufig, wenn man von diesen Instrumenten hört, denkt man, alle 40 Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind unter Überwachung, was in vielen Fällen überhaupt nicht stimmt. Das heißt, es geht um den Prozess genauso wie um das eigentliche Instrument. Und daran macht sich der Rechtsstaat eben auch fest. Ja. Es geht nicht nur darum, hängt da eine Kamera oder nicht, sondern was ist die Begründung dafür, dass die Kamera hier hängt und kann die Kamera möglicherweise wieder abgehängt werden. Das ist genauso Rechtsstaat wie die Kamera an sich.
Das ist zwar total richtig und es wird ja auch häufig damit argumentiert, es gibt für eine bestimmte Maßnahme ja eine richterliche Anordnung. Also die Polizei darf das nicht einfach so, sondern ein Richter muss sich den Fall angucken. Auch das Bundesverfassungsgericht sagt immer wieder bestimmte Sachen nur unter richterlicher Anordnung, weil dann sozusagen die Schwere des Grundrechtseingriffs ein bisschen dadurch gemildert wird, dass jemand aus der Justiz die Fakten prüft. Das ist auch richtig. Aber wenn man sich jetzt die Praxis anguckt, wie das abläuft, wenn ein Richter so eine Anordnung erlassen soll, dann muss man leider sagen, und auch das wurde vom Verfassungsgericht immer wieder angemahnt, das macht in der Praxis wenig bis gar keinen Sinn. Weil da sitzen völlig überarbeitete Justizbeamte, also sind keine Beamte, Richter an einem Tisch, die kriegen ganz wenig Zeit, um einen höchst komplexen Fall mit einer riesigen Liste von Namen, Daten und Fakten zu überprüfen. Und sie stehen dazu noch unter dem Druck, wenn sie jetzt tatsächlich sagen, sie erteilen diese Anordnung nicht. Was, wenn jetzt was passiert? Also es gibt Aussagen von Richtern, die in dieser Funktion tätig sind, dass sie sich überhaupt nicht trauen, irgendeine Anordnung abzulehnen. Weil wenn es dann tatsächlich zu einem Anschlag oder irgendwas, was als Präventivgrund geliefert wurde, kommt und sie stehen im Fokus, warum haben sie denn diese Anordnung nicht erteilt, können sie weder beruflich noch menschlich noch sonst wie damit leben. Also die Evaluierung der Praxis zeigt, richterliche Anordnungen werden im absoluten Normalfall erteilt. Also als Kontroll- oder Korrektivinstrument ist nicht besonders wirkungsvoll und es liegt eben zum einen auch an der Überlastung. Deswegen würde ich immer wieder dafür plädieren, bevor wir über neue Gesetze, neue Eingriffe reden, statten wir bitte die Behörden, auch die Justiz, so aus, dass die ihre Arbeit anständig machen können. Sonst brauchen wir keine neuen Instrumente.
Worauf deutet eigentlich die geringe Zahl von Fällen, in denen Wohnraumüberwachung nach BKA-Gesetz gemacht wurde? Deutet das darauf, dass die Gefahrenlage gar nicht so hoch ist?
Wenn Sie jetzt die akustische Wohnraumüberwachung ansprechen, liegt es daran, dass es Ultima Ratio ist. Das heißt, ein Ermittler geht ja ohnehin nur bei schwersten Straftaten, der eine akustische Wohnraumüberwachung vornehmen will, muss gegenüber dem Richter darlegen, dass er alle anderen möglichen Ermittlungs- und Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft hat und dass zusätzliche Erkenntnisse zur Überführung des Täters, zur Aufklärung der Tat nur durch die akustische Wohnraumüberwachung erlangt werden können. Und wir evaluieren auch die Gesetze und da erlebe ich auch Folgendes. Es ist eine ganz interessante Debatte, die wir führen. Denn immer wenn es heißt, es sind nur ein paar Maßnahmen im Jahr, kehrt sich die gesamte bisherige Argumentation um. Absolut. Denn dann sagen die Kritiker, absolut, ja wie, das sind nur 5 oder 6 Maßnahmen, dann brauchen wir ja die ganze Vorschrift nicht. Sind es aber 500 oder 600 Maßnahmen, dann sagen die gleichen, nee, jetzt sind wir wieder auf dem Weg in den Polizei- oder in den Überwachungsstaat. Also egal, was wir machen, Kritik gibt es immer. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir sehr genau die Balance halten und dass wir sehen, wie wirkt sich eigentlich eine neue gesetzliche Eingriffsbefugnis zur Abwehr oder Aufklärung von Straftaten in der Rechtspraxis aus. Und das machen wir nicht selber, sondern das lassen wir von der Wissenschaft untersuchen, auch beim Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz. Und im Übrigen ein Thema, was noch gar nicht angesprochen worden ist, die beste Maßnahme gegen Terror ist immer noch gute Prävention, dass die Täter erst gar nicht auf den Gedanken kommen, eine solche Tat zu planen oder gar zu begehen.
Aber das ist eine andere Form von Prävention, die Sie jetzt meinen.
Ausgewogenem Mix von Prävention und Repression, das ist entscheidend.
Wie gefährdet sind wir denn eigentlich, Herr Neumann?
Also ich glaube, wir sind schon momentan gefährdeter, als wir es in den letzten 10 oder 20 Jahren waren. Und das hat mit der enormen Mobilisierung zu tun, die in den letzten 3 oder 4 Jahren stattgefunden hat.
Was ist gemeint mit der enormen Mobilisierung?
Mit der enormen Mobilisierung meine ich zum Beispiel die Zahl der Leute, die nach Syrien und in den Irak gefahren sind und dort sich dschihadistischen Gruppen angeschlossen haben. Wir gehen mittlerweile von bis zu 5000 Westeuropäern aus. Wenn Sie sich mal vorstellen, während den 70ern oder 80ern hatten wir mit wie viel RAF-Mitgliedern zu tun? 20, 30. Also es war eine sehr, sehr kleine Anzahl. Wir haben sehr enthusiastische...
Nein.
Die RAF hat in 28 Jahren, glaube ich, 34 Leute umgebracht. Das ist also eine ganz andere Dimension.
Ja, aber...
nein, das ist schon eine Tatsache.
Das ist der islamistische Terror in Deutschland, naja, und Europa.
Und ich glaube, Sie können davon ausgehen.
Was erzählen Sie denn da?
250 Fälle in der gesamten westlichen Hemisphäre im Jahr. Wenn Sie das jetzt
Sie können doch nicht, Sie können doch nicht sagen, die 34 RAF-Tote, das sind weniger als die Toten von Atocha. Das sind weniger als die Toten Europa. Von London. Ja, ist das nicht Europa?
Ja, Madrid aber es gibt London. Doch Zahlen. Es gibt doch Zahlen, wie viele Terrortote wir in der westlichen Hemisphäre pro Jahr zu verzeichnen haben. Hm? Ja. Das sind zwischen 200 und 250.
Ja, aber dann sind es doch mehr als die 34.
In der gesamten westlichen, nein. 34 in Deutschland. Gesagt, wir reden doch jetzt über ein Land.
Also ich finde, das ist eine peinliche Debatte. Also,
ja. Nee, ich finde, die Rechnung ist schon wichtig, weil Sie fragen, wie bedroht sind wir. Da müssen wir doch auch darüber sprechen, worüber
also es geht absolut. Nein, ich möchte hier nur zwei Punkte. Also ich habe diese Diskussion schon häufig gehabt. Die RAF hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht, Tausende von Menschen umzubringen. Und das stimmt leider für den dschihadistischen Terrorismus. Ich glaube nicht, dass es bei uns so weit kommen wird, zum Teil auch dank der guten Arbeit der Sicherheitsbehörden. Aber ich denke schon, dass die Bedrohungslage durch die Anzahl, durch das Volumen der Fälle höher ist als in den letzten 10 oder 20 Jahren. Dazu muss man sagen, Deutschland ist nicht das am schlimmsten betroffene Land. Es gibt kleine europäische Staaten wie zum Beispiel Belgien, Dänemark, Schweden, die noch stärker betroffen sind, was sich auch auf Deutschland auswirken kann. Aber ich denke schon, dass wir eine Sicherheitssituation haben in den nächsten Jahren, wo wir Vorfälle wie zum Beispiel in Paris, in Kopenhagen, wir würden jetzt heute Abend eine ganz andere Diskussion haben, wenn der Attentäter auf dem Zug von Holland nach Frankreich erfolgreich gewesen wäre und mehrere Dutzend Menschen umgebracht hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute über Gepäckkontrollen auf ICE-Zügen sprechen. Dann würden wir übrigens Gepäckkontrollen entsprechen oder widersprechen.
Ja auch,
nein, aber da würden wir,
auch wie weit
dann
wir die S-Bahn-Zugänge kontrolliert.
Dann würden wir eine ganz andere Diskussion heute Abend haben. Und ich denke, es ist absolut wichtig, auch im Sinne des Rechtsstaates, dass solche Anschläge verhindert werden. Denn der politische Druck, den Sie erfahren würden, wenn wir gestern einen Anschlag gehabt hätten, wäre ein ganz anderer. Und ich denke, für den Rechtsstaat ist es absolut wichtig, genauso wichtig wie es ist, bei der Terrorismusermittlung sich an rechtsstaatliche Mittel zu halten, genauso wichtig ist es, diese terroristischen Anschläge auch effektiv verhindern zu
können. Aber da ist doch keiner dagegen, dass wir sagen, Prävention und Verfolgung sind zwei wichtige Aufgaben, wenn es um die innere Sicherheit geht. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu streiten, dass das Aufgaben sind.
Konsens.
Die Frage ist, in welcher Intensität ist die Bedrohungslage gegeben? Da, glaube ich, muss man auch mit der Wirkung in die Gesellschaft hinein sich immer sehr hüten, nicht zu alarmistisch zu sein.
Absolut.
Weil das wiederum auch Ängste schürt und der Einzelne
absolut.
Da ja nichts tun
Frau
kann.
Leute,
und man redet, es könnte sehr schnell was passieren. Was soll der Einzelne
habe
tun?
Ich argumentiere seit Jahren schon, dass wir in der Wahrnehmung, nicht nur in Deutschland, in allen westlichen Staaten, von einem Extrem zum anderen gehen. Wenn was passiert, heißt es, Terroristen lauern hinter jeder Ecke, die Welt geht unter, dann passiert mal zwei Monate nichts, dann heißt es die Terrorlüge, das waren alle schon V-Männer, das gibt's überhaupt nicht, mehr Leute sterben in Badewannen. Ich bin der Meinung, wir müssen eine realistische Einschätzung haben. Das bedeutet, dass wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die Situation momentan tatsächlich relativ bedrohlich ist, dass wir nicht in Hysterie verfallen, aber dass wir uns logisch und rational darüber unterhalten, welche Maßnahmen sind möglicherweise notwendig, um diese terroristischen Anschläge zu verhindern. Also ich bin nicht derjenige, der Panik macht, ganz im Gegenteil. Ich möchte eine realistische Unterhaltung, aber das bedeutet auch, dass man anerkennt, dass es eine Bedrohung gibt und dass die real ist.
Ich will einen Gedanken neu reinwerfen. Egal, ob gerade ein Terroranschlag war oder ob er dann wieder zwei Monate, wie Sie gesagt haben, zurückliegt, hat sich unsere Gesellschaft inzwischen schon unter dem vielleicht Dauereindruck einer islamistischen Bedrohung verändert. Heute ist mir was Interessantes aufgefallen, lese ich für gewöhnlich nicht, aber jetzt habe ich es mal gesehen. Das Pinneberger Tagblatt, da hat Konstantin von Notz, der Obmann der Bündnisgrünen im NSA-Untersuchungsausschuss, ein Interview gegeben, was ich total interessant fand. weil er was erzählt hat über die Arbeitsweise von Ausschussmitgliedern und über das, was sich daraus ergibt. Er sagt, wenn er sich mit Journalisten in Berlin träfe und irgendwas Vertrauliches zu besprechen habe, dann legten alle ihre Handys vorher raus und wenn Ausschusssitzungen seien, müssten alle ihre elektronischen Geräte aus dem Raum bringen, Handys in spezielle Schließfächer einschließen und die Computer in Alutruhen packen. Es sei Gaga, sagt er, dass er seinem Handy nicht mehr trauen könne. Trauen Sie Ihrem Handy noch, Herr Bosbach? Sie sitzen also auch gelegentlich
in diesen Sitzungen. Ich habe ein Handy, von dem andere sagen, das sei eine altägyptische Grabbeilage. Also ich habe noch nicht mal ein Smartphone.
Das schützt Sie wahrscheinlich.
Das bin ich besser geschützt als andere. Da haben Sie völlig recht. Also der Kollege von Notz, also ansonsten, wenn er sich nicht politisch äußert, ist er ein netter Kerl. Ich habe sechs Jahre lang den Innenausschuss geleitet. Ein großer Teil der Kollegen ist während der Sitzung permanent mit dem Handy beschäftigt. Ich weiß nicht, was die da machen. Ich weiß nur, dass ich oft die Haare mehr sehe als das Gesicht, weil die ständig am Twittern sind, am Wischen sind. Geht mich auch nichts an, ist deren Privatsache. Erster Punkt. Die haben einen Laptop aufgeklappt und
abgehört zu werden.
Ja, offensichtlich nicht. Ich habe noch keinen Kollegen mit Alufolie gesehen oder der einen Kühlschrank reingeholt hat und sein Handy oben ins Gefrierfach gelegt. Was erzählt der denn da?
Christian Ströbel macht das auch. Das
Moment. Tatsache ist, wenn die Sitzung, das kommt gelegentlich vor, als geheim eingestuft wird, dann müssen nicht nur die Handys ausgeschaltet werden, dann muss sogar Akku vom Handy getrennt werden. Das stimmt, aber nur dann, wenn die Sitzung was sehr Seltenes kommt, vielleicht drei, viermal im Jahr vor. Wenn er vielleicht die Arbeit in der Parlamentarischen Kontrollkommission meint, also diesem edlen Gremium habe ich noch nie angehört, da können andere Regeln gelten, aber dass die Kollegen im Innenausschuss ihr Handy in Alufolie packen. Also,
Untersuchungsausschuss und er meint aber ja, und deshalb bestätigen Sie es ja, hast du nicht gesehen, Herr Bosbach, wollten Sie vielleicht gar nicht, dass man sehr wohl über die Handys abhören kann. Und dann, wenn...
Also wir sehen ja so, als wäre Snowden gar nicht da gewesen.
Ja, aber
also,
das war erstmal ein Eindruck, den ich gewann.
Das bestreitet ja auch keiner.
Durch die altägyptische Grabbeilage. Wie machen Sie es, Frau C.? Kleben Sie alles ab, was Sie zu Hause haben? Laptop, Kameras, die da eingebaut sind? Führen Sie vertrauliche Gespräche am Handy oder machen Sie das nicht?
Also das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich sage, bei bestimmten Sachen mache ich das nicht am Handy. Das hätte ich aber auch früher schon nicht am Festnetz gemacht, weil der wurde nämlich damals auch schon abgehört in bestimmten Fällen, wie das heute mit Handys der Fall ist. Ich habe aber grundsätzlich die Haltung, dass ich nicht bereit bin, mein Leben der vorweggenommenen Idee einer Überwachung anzupassen. Ich bin auch jetzt mal abgesehen von diesem Sektor staatliche Überwachung, nicht bereit zu sagen, ich benutze bestimmte Webseiten überhaupt nicht. Ich gehe nicht zu Facebook, ich benutze keine Google-Produkte, weil ich ja weiß, dass nicht nur der Staat, sondern auch die Konzerne damit Schindel treiben. Meine Haltung
bei Facebook.
Ist, leider aus Zeitgründen nicht mehr so viel, aber ich bin bewusst bei Facebook, weil meine Haltung eben ist zu sagen, ich möchte in einer Welt leben, die auch in und nach der digitalen Revolution so gestaltet ist, dass ich mich als Bürger tatsächlich frei bewegen kann. Wir leben ja nicht im Zustand individueller Selbstverteidigung. Der Gesellschaftsvertrag besagt ja, ich gebe mein Recht auf Selbstverteidigung an den Staat und bekomme bestimmten Schutz, dafür nehme ich Einschränkungen in Kauf. Diesen einfachen Grundsatz, den gilt es jetzt zu übertragen auf die digitale Welt. Also ich möchte keine hochgerüstete Firewall brauchen, um mich technisch abzuschotten, sondern ich möchte, dass die Welt politisch so gestaltet ist, gegenüber dem Staat, aber auch gegenüber großen Konzernen, dass ich als normaler Bürger sicher sein kann, in einem bestimmten Rahmen mich auch im Internet und digital frei zu bewegen. Und das ist jetzt sozusagen ein riesengroßer Appell an die Politik, jenseits des Bereichs staatliche Überwachung, tatsächlich die neuen technischen Möglichkeiten so zu gestalten, dass das in mittlerer Zukunft hergestellt ist. Davon sind wir meilenweit entfernt. Also wir gehen in den smarten Alltag hinein. Bald werden sämtliche Alltagsgegenstände, die wir benutzen, oder fast alle, in irgendeiner Weise Daten sammeln und verarbeiten.
Untereinander kommunizieren.
Also was an, deswegen muss ich manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn dann so gesagt wird, Videoüberwachung einer Wohnung. Ja, das ist ja schön und gut, aber das ist auch verdammt altmodisch. Ja? Also was man über einen Menschen erfährt, wenn man nicht die Wohnung überwacht, sondern einfach nur 48 Stunden Nutzerverhalten im Gebrauch von technischen Geräten evaluiert. Das geht weit hinaus über alles, was Sie durch eine Videokamera sehen können. Also wir kommen in einen völlig neuen Bereich. Ägyptische Grabbeilage war gestern. Jetzt ist eben die neue Smart-Welt. Und das ist für manche Neuland, für manche aber auch nicht. Und deswegen muss die Politik aufwachen und sagen, Wir brauchen da Gestaltung, wir brauchen auch ganz klar Regulierung. Technische Produkte dürfen nicht alles können und so weiter. Jetzt verlassen wir das Thema der Sendung.
Aber ich will sagen, das gehört schon dazu.
Muss zu seinem eigenen Nutzerverhalten stehen und nicht sagen, die Verantwortung geht jetzt auf den Einzelnen über. Ich muss mich jetzt quasi schützen. Ich darf nicht mehr telefonieren, ich darf nicht im Internet einkaufen, also, sondern ich will alles können dürfen.
Der Politik, wenn man sagt, der Nutzer ist ja kann ja weniger Schuld. Von sich preisgeben, genau. Dann soll er halt nicht zu Facebook Richtig. Gehen oder vielleicht von sich da nichts preisgeben, sondern nur mal irgendwie einen herzlichen Glückwunsch irgendwo hinsenden genau. Und auch sonst sich zurückhalten, dass man selbst bewusst mit den Dingen umgeht. Das halte ich für wichtig.
Na klar,
im eigenen Interesse,
auch
dass man sich auch auskennt. Dass man auch sehen muss, dass man möglichst sehr früh junge Menschen auch daran führt, Ganz dass richtig. Sie Vorteile und Risiken, die ja eindeutig auch gegeben sind, sehen. Aber natürlich ist es die Verantwortung des Staates und derjenigen, die Rahmen setzen können. Da verlassen wir natürlich die nationalen Einflussmöglichkeiten, dann auch einen richtigen Rahmen zu setzen. Also da ist in meinen Augen die Europäische Union, die jetzt seit 4 Jahren ja fast über die Datenschutzgrundverordnung debattiert, jetzt zum Jahresende hoffentlich zum Ergebnis kommen will. Wie es dann aussieht, wird man sich ansehen.
Einheitlichen europäischen Standards.
Also einheitliche Datenschutzstandards in Europa mit Bindung für amerikanische und andere ausländische Konzerne, die nicht in Europa ihren Sitz haben. Und der Europäische Gerichtshof hat ja in jetzt in den letzten Tagen ein Urteil gefällt, was ja auch eine viel größere Bedeutung hat als jetzt nur für einen kleinen Aspekt. Die haben gesagt, Daten in den Vereinigten Staaten gespeichert auf Rechnern, die können nicht als sicher attestiert werden, also sicher gespeichert sein. Das ist Voraussetzung, damit man die derzeitigen Datenschutzanforderungen erfüllt, weil eben auf die Rechner ein sehr weiter Zugriff zum Beispiel von den staatlichen Behörden, also auch von den Geheimdiensten gegeben ist.
Und da ist übrigens die Verbindung zu unserem Thema. Deshalb gehört es unbedingt dazu, weil man die Frage stellen darf, kann sich ein Bürger oder eigentlich keiner mehr, so muss man es richtiger fragen, kann sich keiner mehr für Überwachung, entweder durch den Staat oder aber auch durch Unternehmen, sicher fühlen. Überwachung habe ich jetzt vielleicht zugespitzt gesagt, aber jedenfalls werden die Daten gespeichert. Die Vorratsdatenspeicherung hatten Sie angesprochen. Das ist ja genau das Ding, was jetzt gerade wieder aufgelegt wird, tot und wieder lebendig diskutiert eigentlich schon, soll dieses Gesetz diese Woche ganz, ganz schnell durchs Parlament gepeitscht werden? Na doch. Heute also, schnell mal die letzte Sitzung des Rechtsausschusses.
Ich glaube, im Innenausschuss. Dieses Gesetz.
Freitag wird abgestimmt.
Dieses Gesetz war 6 Monate in der parlamentarischen Beratung. Normalerweise höre ich immer das Gegenteil. Warum dauert es so unendlich lange? Also 6 Monate hat mit Durchpeitschen nichts zu tun. Sie haben recht, am Freitagmorgen findet die zweite und dritte Lesung statt mit der endgültigen Abstimmung. Zum Sachverhalt selber. Es geht nicht um Inhalt, sondern es geht um die Erhebung von Verkehrsdaten.
Und hätte Sind man das Grundrechts- jetzt nicht einfach mal lassen können?
Lassen Sie mich das mal versuchen zu erklären. Ja, gut, dann hat es keinen Zweck, Frau Will. Wenn Sie mir sagen, um Gottes Willen, wir haben keine Zeit, den Sachverhalt zu erklären. Wir wollen lieber den Sachverhalt kritisieren. Zum Erklären haben wir keine Zeit.
Dann läuft das hier schief. Es geht um Metadaten, das weiß wirklich jeder.
Also sind es grundrechtsrelevante Daten? Ja.
Na klar.
Werden sie erhoben? Ja. Paragraph 100 Absatz G Strafprozessordnung setzt aber voraus, dass diese Daten vorhanden sind. Das wiederum hängt von der Geschäftspolitik des Providers ab und von der Tarifwahl des Kunden. Im Moment entscheidet der Zufall darüber. Es ist schade, dass hier kein Polizist ist, kein Kriminalbeamter. Es ist schade, dass hier kein Richter ist. Der Deutsche Richterbund sagt nämlich, dieser Gesetzentwurf bleibt hinter den Notwendigkeiten einer erfolgreichen Verbrechensbekämpfung zurück. Letzter Satz von mir. Wir haben im EDATI-Untersuchungsausschuss, da ging es um Kampf gegen Kinderpornografie, sexuellen Missbrauch von Kindern. Wir haben die Sachverständigen gefragt, was wünschen Sie sich vom Gesetzgeber? Und die Antwort war, wir wollen Mindestspeicherfristen, denn in diesen Fällen gibt es als Ermittlungsansätze fast nur diese Verkehrsdaten. Wir kommen sonst an die Täter nicht heran und wir möchten nicht, dass die Aufklärung der Taten und die Überführung der Täter weiter von Zufällen abhängt. Wir wollen
also
sie
wir
fassen.
Wir haben jetzt echt wenig Zeit, aber um es nicht einfach so stehen zu lassen, es gibt auch Studien, die genau das Gegenteil sagen.
So, und die habe ich mitgebracht.
Darauf
habe ich gewartet.
Wir brauchen gar nicht die Studien, weil der Europäische Gerichtshof dieses Gesetz auch wieder kassieren wird. Denn er hat in einer Entscheidung die Richtlinie, wo alle gesagt haben, die wird nie kassiert vom Gericht, hat er eingesammelt, weil sie nicht mit der Europäischen Grundrechtecharta in Einklang steht. Und in dieser Entscheidung sind einige bemerkenswerte Ausführungen. Und die entscheidende ist die, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang geben muss zwischen den gespeicherten Daten und dem, was dann passiert. Also einer Tat, es wird ja ein Tatenkatalog aufgeführt. Und das ist für anlasslos eben leider nicht zu
begründen. Aber wir haben
doch
noch Zeit für das Zitat des Bundesverfassungsgerichtes. Das habe ich mir gedacht. Ja.
Herr Bosbach,
dann packen wir alles wieder ein.
Ja. Mein Fehler, dass ich so spät die Diskussion noch losgetreten habe, die offensichtlich eine Menge Potenzial noch in sich birgt. Vielleicht zum Schluss ja oder nein, Herr Bosbach. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist sich eh sicher, dass dieses Gesetz kassiert wird, wieder vom EuGH. Wird das passieren?
Wir haben die Vorgaben des EuGH und des Bundesverfassungsgerichtes 1:1 umgesetzt. Das Gesetz wird mit Sicherheit angegriffen werden. Das letzte Wort haben auch hier die Richter.
Die EU-Kommission hat es schon kritisiert, also es geht munter weiter und man hätte es sein lassen.
Thomas Roth moderiert die Tagesthemen und wartet da schon vielleicht tischtrommelnd. Was ist Ihr Thema, Thomas?
Herr Neville, wir schauen heute in einer Region, in der die Gewalt derzeit leider gerade wieder zu eskalieren droht, nämlich nach Israel, wo jeden Tag Palästinenser Attentate verüben und der israelische Staat dann auch mit aller Härte wieder zurückschlägt über die explosive Stimmung in Jerusalem. Also gleich in den Tagesthemen.
Die Tagesthemen mit Thomas Roth folgen jetzt. Damit hören wir auf. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Danke an Sie auch. Und wir haben jetzt Kurzpause. In Berlin ist Herbst und am 4. November sind wir aber wieder da. Bis dann. Tschüss.